In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 5. November 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Novellierung des Landeshochschulgesetzes. Sorge vor mehr Macht für das Rektorat und Entpolitisierung der Hochschulen. Ende der Schottergärten. Umweltschutz fängt an der Haustüre an. Doch zunächst zu den Nachrichten. OB-Wahl in Konstanz formal gültig. Das Regierungspräsidium Freiburg hat den formalen Teil der Konstanzer Oberbürgermeisterwahl im Oktober und September für gültig erklärt. Bürger aus dem Umfeld der Querdenker hatten die Oberbürgermeisterwahl angefochten, weil sie Mundschutz bei der Stimmabgabe tragen mussten. Das Rathaus der 85.000 Einwohnerstadt verteidigen konnte der amtierende Oberbürgermeister Uli Burchardt, CDU. Am 18. Oktober setzte er sich mit 49,5% der Stimmen jedoch nur knapp gegen Herausforderer Luigi Partisano von Die Linke durch. Dieser bekam 45,1%. In Singen fast 90 Bauarbeiter mit Corona infiziert. Ein neues Einkaufszentrum sollte in Singen, Kreis Konstanz, entstehen. Auf der Baustelle haben sich 87 Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen und die Kontaktpersonen seien in Quarantäne, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Die Baustelle wurde gesperrt, die Eröffnung am 19. November verschoben. Missbrauchsfall von Staufen erneut vor Gericht. Vor 2 Jahren sorgte der Fall in Deutschland für Entsetzen. In Staufen im Breisgau wurde ein Junge mehrfach vergewaltigt. Die Mutter des Jungen und ihr Partner hatten jahrelang den Jungen selbst sexuell benutzt und fremden Männern aus dem In- und Ausland zur Verfügung gestellt. Einer der Täter, ein 35-jähriger Mann, wurde 2018 zu 10 Jahren Haft verurteilt, wegen schwerer Vergewaltigung des Jungen, Kindesmissbrauch und Zwangsprostitution, ohne anschließende Sicherungsverwahrung. Die Staatsanwaltschaft legte vor dem BGH Beschwerde ein. Das Landgericht Freiburg muss entscheiden, ob gegen den Mann doch noch Sicherungsverwahrung oder der Vorbehalt der Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Waldsterben 3.0 verhindern. Der BUND Baden-Württemberg richtet eine neue hauptamtliche Stelle zum Schutz des Waldes ein. Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg: Unseren Wäldern rennt die Zeit davon. Der Waldzustandsbericht 2020 hat gezeigt, dass mittlerweile fast die Hälfte der Waldfläche als deutlich geschädigt gilt. Tendenz steigend. Der BUND Baden-Württemberg setzt sich nun verstärkt für den Wald ein und fordert einen Waldumbau. Wir müssen auf Laubmischwälder mit Eiche, Ahorn und Linde setzen, die den Herausforderungen der Klimakrise besser gewachsen sind und die Stürme und Trockenperioden besser standhalten als Fichtenmonokulturen. Sonst ist ein Waldsterben 3.0 nicht zu verhindern. Schienenträume für über 30 Regionen. In Baden-Württemberg könnten laut einer Studie zu stillgelegten Bahnstrecken zahlreiche stillgelegten Strecken wiederbelebt werden. Bei 2 Dutzend der stillgelegten Bahnstrecken wird sogar eine starke Nachfrage von Fahrgästen erwartet. Die Zeit ist reif für neue Reaktivierungen. Die Baukosten würden vom Bund mit bis zu 90% gefördert. Das Land beteiligt sich zudem an den verbleibenden Kosten. Wichtig sei das zeitige Abstimmung der Akteure vor Ort. Landesverkehrsminister Winfried Herrmann, Grüne: Alles geht, nur nicht von heute auf morgen. Zoll erwischt 51-Jährigen mit 3 Kilogramm. Saison und der Mann hätte es wissen können. In Rheinfelden an der Deutsch-Schweizer Grenze wurde kontrolliert. Statt der erlaubten 1 Kilo lagen im Korb des Sammlers 3 Kilo Waldpilze. Also 2 zu viel. Nun musste er 2 Kilo leckeren Waldpilze abgeben, 200 Euro als Sicherheit hinterlegen und auf ein fälliges Bußgeld warten. SPD, AfD gibt verfassungsfreien Trepple immer noch Fraktionsschutz. In Mainz hatte der AfD MDL Repple offen zum gewaltsamen Angriff der Straße auf die demokratischen Institutionen aufgerufen. Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag schmiss ihn angeblich deshalb raus. Nun wurde ruchbar, dass sich Repple nach wie vor in der AfD-Fraktion mit Billigung des Fraktionschefs tummelt. Die SPD dazu: Der Vorgang zeigt, dass Repples Gedankengut in der Fraktion anscheinend noch immer voll akzeptiert und toleriert wird. Dies lässt sich übrigens auch in jeder Landtagssitzung aufs Neue beobachten. Wenn krude Wortmeldungen der mittlerweile Fraktionslosen Gedeon und Fichtner mit Beifall aus der AfD-Ecke bedacht werden. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Gall will demnächst die Unterstützung der anderen demokratischen Fraktionen für einen Mandatsentzug zusammenbekommen. Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg begrüßt das Biodiversitätsstärkungsgesetz, genauer gesagt, das ist bereits hier Mitte des Jahres passiert. Und ich begrüße hier zumindest Dr. Gerhard Brohmer vom Landesnaturschutzverband. Ja, erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Weshalb ich das jetzt gerade mache: Ihr habt eine Presseerklärung rumgeschickt, sprich ihr, das heißt alle möglichen Umweltverbände, angefangen vom NABU, und ihr wart natürlich auch mit dabei, weil ihr eins kritisiert, und zwar die Geschichte mit den Schottergärten, sprich das Ganze ist hier praktisch über die Hürden gesprungen, das Gesetz damals, aber die Schottergärten, die gibt es immer noch, da wollt ihr den Amtsschimmel ein bisschen in Trab setzen.
Genau. Man muss sich auch vergegenwärtigen, warum in dem Gesetz überhaupt die Schottergärten erwähnt wurden. Die Landwirtschaft hat ja immer kritisiert, dass sie an den Pranger gestellt wird und als die einzigen Schuldigen am Insektensterben dargestellt werden. Und dem wollte das Gesetz entgegenwirken, indem es sagt, nein, der Kampf gegen das Insektensterben, gegen das Artensterben generell betrifft alle Gesellschaftsteile, und einen Beitrag müssen da eben auch Privatleute, Gartenbesitzer leisten und dürfen nicht ihre Gärten, anstatt sie zu begrünen, schottern. Dadurch ist es reingekommen, und an sich gibt es die Regelung, dass Schottergärten nicht zulässig sind, weil sie eigentlich begrünt werden müssten, diese Flächen, schon seit 1995 in der Landesbauordnung. Es hat sich bloß bisher niemand drum gekümmert. Und das soll jetzt anders werden.
95, habe ich da gerade eben richtig gehört?
Richtig, 1995 wurde die Landesbauordnung neu gefasst. Und da wurde der Passus aufgenommen, Flächen auf Baugrundstücken, die keiner anderen zulässigen Nutzung dienen, sind zu begrünen. Und begrünen schließt eben die Schotterung aus.
Das heißt, da ist der Amtsschimmel aber schon ziemlich alt geworden und hat den ganzen Karren noch nicht hier aus dem, ja, sozusagen auf die Straße der Bewegung gebracht.
Genau, und da sind wir jetzt froh, dass Bewegung in die Sache reingekommen ist, dass zunehmend Gemeinden das aufgreifen und ja mal nachfragen, was passiert eigentlich in den Baugebieten, die wir ausgewiesen haben, dass Baurechtsbehörden jetzt aktiv werden, und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren eine Entschotterung zu beobachten ist.
Ich persönlich habe hier, ich wohne auch auf dem Dorf, schon Entschotterung erlebt. Das war dann so, das war also sozusagen ja so eine nette Hofeinfahrt, eine schöne Hofeinfahrt, da war sehr viel Kies gelegen, im Prinzip sowas wie Schotter. Und das ist jetzt inzwischen gepflastert. Das ist aber wohl nicht gerade im Sinne des Erfinders.
Nein, nicht im Sinne des Erfinders. Gesetzlich macht sich das fest an Flächen, die einer anderen Nutzung dienen. Wenn die gepflasterte Fläche genutzt wird als Kraftfahrzeugabstellplatz, dann ist es zulässig. Da wäre dann sogar auch feiner Schotter zulässig. Der klassische Schottergarten hat aber keine andere Funktion. Da steht kein Auto drauf, da wird nicht drauf Fußball gespielt, sondern der ist einfach da, damit er nicht gepflegt werden muss. Und das wird explizit in der Landesbauordnung ausgeschlossen.
Und wenn die Leute irgendwie ein bisschen kreativ sind?
Wenn sie zwischen den Schotter in einem Umfang Bäume, Sträucher, andere Dinge einbringen, dass, ich würde mal sagen, mehr als 50% der Fläche grün sind, dann ist das in Ordnung, ist aber in vielen Fällen nicht der Fall. Wenn sie jetzt da künstlerische Gebilde formen mit verschieden gefärbtem Schotter, dann wird es spannend zu sein, ob man sagt, das ist ein Kunstwerk und damit eine andere zulässige Nutzung, oder ob man sagt, nein, geht nicht. Aber das sind dann Grenzfälle. Die Masse der Fälle ist, denke ich, ziemlich eindeutig.
Das heißt, es kann entsprechend spannend werden. Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, was die Kommunen machen können, aber bisher heute nicht gemacht haben. Was können sie denn tatsächlich machen? Ich meine, die Leute sind ja auch irgendwo in den Kommunen gewählt und geben dann praktisch ihren Angestellten Anweisungen, hier mal ein bisschen nachzuschauen. Und ein bisschen nachzuschauen heißt ja auch ein bisschen nachzuschauen. Das kann ja schon mal 25 Jahre dauern.
Sollte nicht sein, ja. Also im Prinzip ist davon auszugehen, dass die meisten Leute nicht gewusst haben, dass es nicht zulässig ist. Insofern sollte man jetzt nicht den Holzhammer schwingen und gleich mit einer Anordnung die Begrünung einfordern, sondern ich denke, das Angemessene wäre zunächst mal ein freundliches Anschreiben, das darauf hinweist, dass das nicht zulässig ist und darum bittet, in angemessener Zeit dort für eine Begrünung zu sorgen. Und ich hoffe mal, dass die meisten Leute dann einsichtig sind. Es kann aber schon so weit gehen, dass die Bauverwaltungsbehörde, das ist nur manchmal die Kommune, meistens ist das Landratsamt, letztlich in harten Fällen eine Anordnung erlässt und sagt, bis zum so und so vielten ist diese Fläche zu begrünen.
Das heißt aber dann auch, dass man praktisch das Ganze wieder rauszureißen oder abzutransportieren hat. Für den Schotter hat man ja auch Geld ausgegeben, unter Umständen auch irgendeine Firma beauftragt, hier zu schottern, und entsprechend war das mehr oder weniger, sagen wir mal so, teuer, ne?
Das ist richtig. Man muss nicht unbedingt den ganzen Schotter abtransportieren. Es würde auch reichen, den mit einer dünnen Erdschicht zu überdecken, dann wird es auch grün. Aber das Stichwort Firma ist ganz gut, weil ich denke, eine Firma, die den Auftrag erhält, jetzt einen Schottergarten neu anzulegen, die müsste eigentlich den Auftraggeber darauf hinweisen, dass das unzulässig ist. Wenn es dann trotzdem Auftrag gibt, ist es seine Sache, aber wenn die Firma das nicht macht, dann kommt sie in die Mithaftung rein. Das heißt, wenn er dann tatsächlich später das wieder entfernen muss und das Kosten verursacht, hängt die da auch mit drin.
Haben Sie da zufälligerweise eine Ahnung über sogenannte Verjährungsfristen? Beziehungsweise es gibt ja auch irgendwelche Firmen, die haben es nicht so lange durchgehalten, so diese 25 Jahre.
Ja, Baurecht verjährt grundsätzlich nicht. Wenn die Regeln, die im Bebauungsplan drinstehen oder in Landesbauordnung stehen, sind auf Ewigkeit ausgelegt. Also solange es dieses Gesetz gibt, gelten die auch.
Das heißt, es kann ganz schön interessant werden, was für kreative Möglichkeiten hier wohl gefunden werden, um eben entsprechend diese Auflage, keine Schottergärten mehr zu erfüllen. Dann würde ich mal sagen, danke ich mal für diese Auskünfte. Das war Dr. Gerhard Brummer vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, und der hat hier gesprochen zu den Forderungen, die sich jetzt eigentlich schon seit 25 Jahren ergeben, dass die Schottergärten vor den Häusern umgewandelt werden sollen in eben naturnähere Landflächen. Merci.
Ihr kritisiert die Wiedereinführung des Ordnungsrechts, das die Novelle des Landeshochschulgesetzes vorsieht. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
Ja, also das Ordnungsrecht gibt dem Rektor die Möglichkeit, bei Verstoß gegen dieses, was da im Gesetz quasi steht, sogar exmatrikuliert zu werden. Das heißt in dem Sinne, dass der Rektor gleichzeitig Kläger und Richter wird und eine Paralleljustiz an der Universität eingeführt wird, in dem die Studierenden quasi kein Mitspracherecht haben.
Was könnten denn Verstöße gegen ein solches Ordnungsrecht sein?
Zum Beispiel die Störung von Gremiensitzungen, die Störung von Lehrveranstaltungen durch politischen Protest beispielsweise. Es sind auch noch andere Sachen erwähnt, wie zum Beispiel Gewalt gegen Gegenstände, Personen. Jedoch ist es halt so, dass eine Paralleljustiz an der Uni definitiv nicht wünschenswert ist, schon gar nicht, wenn die Studierenden nicht die Möglichkeit haben, ein Veto einzulegen gegen die verhängten Maßnahmen vom Rektorat.
Das heißt, wenn ein Redner von der AfD zum Beispiel eingeladen ist, ist an der Hochschule zu einem gewissen Tumult kommt, dann könnten dort Studierende, die sich zum Beispiel an einer Blockade da beteiligen, sogar exmatrikuliert werden.
Ja, sogar das. Und das tatsächlich dann ohne die Kontrolle der verfassten Studierendenschaft, beziehungsweise mit sehr wenig. Zurzeit ist da ja noch, sagen wir mal, ein wenig symbolisch nachgebessert worden, indem ein Gremium, das nun befassen soll, solche Ordnungsrechtsverstöße, wo die Studierenden dann einen Vertreter hinschicken können, was wie generell an der Hochschule und in der Gremienarbeit halt so ist. Wir sind die größte Statusgruppe an der Universität und wir haben eingeräumt quasi das geringste Mitspracherecht an der Hochschule. Und gerade wenn es darum geht, die freie Wahl quasi seines Studiums und so weiter einzuschränken, die freie Berufswahl einzuschränken, ist das natürlich einfach nicht hinnehmbar.
Ich habe gehört, dass die Einführung des Ordnungsrechts teilweise damit begründet wird, dass man gegen Personen vorgehen können will, also sie auch exmatrikulieren will, die sexuelle Übergriffe zum Beispiel begangen haben. Ist das nicht ein guter Grund für diese Initiative?
Grundsätzlich ist es so, dass das natürlich zu befürworten ist, wenn man besser gegen sexuelle Übergriffe an der Hochschule vorgehen kann. Nur besteht halt immer noch die Gefahr, dass durch beispielsweise eben auch politischer Protest dann ins Visier des Rektorats gerät und dieser dann quasi auch mit massiven Exmatrikulierungen quasi belegt wird. Und deswegen ist es eigentlich so, eine Paralleljustiz sollte es eigentlich nicht geben. Es sollte im Strafgesetzbuch sollte es bessere Maßnahmen geben. Es sollte mehr Handlungsspielraum da von den Behörden eingefordert werden, gesagt werden, okay, wir brauchen definitiv eine bessere Nachverfolgung von sexuellen Übergriffen, ganz klar. Und ich glaube, die Studierenden sind auch die Letzten, wenn sie denn in genügendem Maße in diesem Gremium vertreten wären, die sich dann dementsprechend dagegen stellen würden und sagen, ja, sexuelle Übergriffe, da verhängen wir jetzt keine Ordnungsrechtsmaßnahmen. Aber der Punkt ist einfach der, dieses Ordnungsrecht ist gerade derartig schwammig formuliert und konzentriert zu viel Macht beim Rektorat, als dass man wirklich sagen könnte, das hilft dann letzten Endes auch den Studierenden, sondern das hilft im Prinzip nur dem Rektor und dem wird quasi die Entscheidungsmacht übertragen und naja, wir sind dem dann quasi auch ein bisschen ausgeliefert. Das ist halt die Gefahr dabei. Deswegen klar, man muss gegen sexuelle Übergriffe auch besser vorgehen können, aber ich sehe gerade in der Form, wie das Ordnungsrecht gerade formuliert ist, keine wirkliche Verbesserung für die Studierenden.
Ebenfalls kritisiert ihr die geplante Einführung eines Verhüllungsverbots. Was bedeutet Verhüllungsverbot?
Ja, also da ist es tatsächlich so, der Paragraph dazu, der eingeführt werden soll, bietet den Dozierenden die Möglichkeit, vor den Prüfungen beispielsweise, die Verhüllung, die ein Mensch trägt, zu fordern, dass dieser Mensch die quasi ablegt zur Identifizierung der Person. Das ist scheint auch relevant, vor allen Dingen für Prüfungsrechtsverhältnisse. Allerdings räumt er mit diesem Paragraphen den Dozierenden auch die Möglichkeit ein, während Lehrveranstaltungen die Verhüllung quasi von Studierenden einzuschränken. Und das ist ein ziemlicher Einschnitt und Eingriff in die Religionsfreiheit von einigen Menschen. Und gerade im Moment sind einfach noch gar keine wirklichen Anwendungsfälle von solchen Sachen, dass Studierende wirklich komplett verhüllt in die Universität gehen da. Und das ist unserer Meinung nach schlichtweg Symbolpolitik.
Heißt letztlich, wird es zwar die Formulierung umschifft, aber in gewisser Weise ein Kopftuchverbot.
Mehr oder minder. Und da Dozierenden da einfach die Möglichkeit gegeben wird, auch während Lehrveranstaltungen und nicht allein in diesen kritischen Situationen, wo man wirklich die Identität eines Studierenden feststellen muss, diese Situationen gibt es ja auch, sondern es wird eben darauf verwiesen, dass zum Erfolg der Lehrveranstaltungen dies eben auch geschehen kann, und zwar allein durch den Dozenten. Und das darf einfach nicht sein. Man darf die Religionsfreiheit nicht einfach einschränken dürfen, weil man meint, okay, die Lehrveranstaltung profitiert jetzt davon. Ich meine, wir leben in einer offenen Gesellschaft, und wir sollten uns auch an den Universitäten eben mit dieser Offenheit auseinandersetzen. Und stattdessen wird dann eben eingeführt, dass Dozierende da gleich das Recht bekommen, jederzeit sagen zu können, nee, für den Erfolg meiner Lehrveranstaltung ist es wichtig, dass niemand eine Verhüllung trägt und alle irgendwie ein offenes Gesicht haben. Das geht einfach definitiv zu weit und ist viel zu heftiger Grundrechtseingriff.
Steht diese Verhüllung nicht diesem angesprochenen offenen Klima an den Hochschulen tatsächlich entgegen?
Nicht unbedingt, weil eben die Religionsfreiheit auch ein sehr hohes Gut ist. Ja, klar, man kann natürlich divers darüber diskutieren und sagen, ja, natürlich die Offenheit ist ein bisschen, genau, aber grundsätzlich kann ich doch nicht hingehen und Grundrechte von Menschen einfach einschränken, ja, mit der einzigen Begründung, dass es dem Erfolg von Lehrveranstaltungen dienen würde. Das geht meiner Ansicht nach einfach zu weit. Ich finde, da ist es viel besser, wenn jemand verhüllt in eine Vorlesung kommt, dass man dann offen darüber diskutieren kann, ja, warum dieser Mensch quasi jetzt diese Form auch wählt. Und die Sichtbarkeit von solchen Menschen ist natürlich auch extrem wichtig, dass die dann quasi auch offen in solchen Lehrveranstaltungen angesprochen und diskutiert werden kann, natürlich. Aber ein generelles Verbot, das dann der Dozierende aussprechen darf, das geht einfach zu weit.
Ihr sprecht auch von einem möglichen Angriff auf die Studierendenräte durch das neue Landeshochschulgesetz. Inwiefern bedroht der Gesetzesentwurf Studierendenräte?
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass alle die Hochschule ist ja an sich demokratisch organisiert, die Studierendenschaft ebenfalls, und der Gesetzentwurf enthält quasi explizit die Formulierung der Studierendenparlamente. Und da ist es dann nur eben so, es gibt in Baden-Württemberg verschiedenste Formen von demokratischer Selbstorganisation der Studierenden, unter anderem auch Studierendenräte. Und wir empfinden das ein bisschen als Angriff, dass jetzt nur noch die Form von Studierendenparlamenten explizit erwähnt ist. Und wir fordern deshalb einfach, dass wir da eine Offenheit haben. Wir als Studierendenrat in der Universität Freiburg sind auch voll demokratisch legitimiert Und deswegen sehen wir nicht, warum man nicht Studierendenparlamente und Studierendenräte gleichermaßen auch da haben kann. Und die Studierenden sollten da eigentlich auch ein bisschen selber entscheiden dürfen, wie und in welcher Form sie ihre demokratische Struktur aufbauen an der Hochschule.
Welche Vorteile hat das Ratsmodell gegenüber einem Studierendenparlament?
Das Ratsmodell hat deswegen Vorteile, weil es extrem basisdemokratisch ist. Die Fachschaften an sich entsenden quasi Vertreter, die sich an das imperative Mandat halten müssen. Das bedeutet, dass diese Vertreter nicht einfach alleine entscheiden, sondern sich immer rückkoppeln müssen an die kleinste Zelle, nämlich die Fachschaft, und dort quasi die Beschlüsse und Entscheidungen dann auch gefasst werden. Ja.
Ein weiterer Kritikpunkt sind Studiengebühren. Was ist hierbei die Problematik im neuen Landeshochschulgesetz?
Das Landeshochschulgesetz geht hauptsächlich auf Zweitstudiengebühren ein. Und dabei ist extrem problematisch, dass sich Lebenswege heutzutage relativ schnell auch verändern können. Es kommt ja häufiger vor, dass man mal den Job wechselt, und es kommt häufiger vor, dass Menschen sich auch überlegen, Mensch, jetzt habe ich ein Studium abgeschlossen, aber ich würde ganz gern einfach noch ein zweites Studium irgendwie dranhängen. Und diese Studiengebühren, vor allen Dingen diese Zweitstudiengebühren, werden jetzt in dem LHG festgeschrieben, und sobald sie das sind, wird es auch relativ schwierig, die da wieder rauszubekommen. Und grundsätzlich lehnt die gesamte Studierendenschaft der Universität Freiburg Studiengebühren generell ab. Das ist ein Grundsatzbeschluss, den der Studierendenrat hier in der Universität Freiburg auch getroffen hat. Einfach deswegen, weil es Bildungsungerechtigkeit weiter fördert und die Menschen, die ein Zweitstudium aufnehmen wollen, sich gerne weiterbilden wollen, dann anhand ihres Geldbeutels sortiert werden, ob sie das nun können oder eben auch nicht.
Bisher betroffen von Studierendengebühren sind auch besonders ausländische Studierende aus Nicht-EU-Ländern. Gab es denn schon eine Reaktion von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf eure Kritik?
Von Theresia Bauer direkt haben wir bisher noch nichts bekommen.
Dann abschließend einfach nochmal ein Aufruf, warum sich am Aktionstag zur anstehenden Novellierung des Landeshochschulgesetzes heute beteiligen.
Einfach deswegen, weil es wichtig ist, über diese Punkte auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen, darüber aufzuklären, sein Statement abzugeben und seine Meinung dort auch kundzutun und den Politikern eben zu sagen, hey, wir kritisieren diese Sachen, bitte ändert das, bitte geht in Diskurs mit uns und lasst uns gemeinsam eine Regelung und eine Neuformulierung des Landeshochschulgesetzes so finden, dass sie für alle Statusgruppen an der Universität eben auch passt.
Das sagt Johannes Runke von der DGB-Hochschulgruppe an der Uni Freiburg. Wir haben mit ihm über die Kritik am Gesetzesentwurf für ein neues Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg gesprochen. Unter anderem soll das Ordnungsrecht an Hochschulen eingeführt werden, was auch bei politisch aktiven Studierenden schnell zur Exmatrikulation führen könnte. Heute um 12 Uhr findet in Freiburg eine Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge statt, organisiert von der Hochschulgruppe des DGB, den Jusos Freiburg, der Juso-Hochschulgruppe, dem SDS und der Grünen Jugend Freiburg. Der Aktionstag soll im Netz mit dem Hashtag StudiCamperCorona begleitet werden.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 5. November 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Alle play, alle play!